Liebe Freunde, wir kommen zu unserer Betrachtung der Texte. Und da ist erstmal allgemein zu sagen, das ist uns ja auch bekannt, aber das soll ja auch immer wieder vor Augen gestellt werden, dass es nur einen Gott gibt und dass dieser eine Gott nur ein Ziel hat, den Menschen, den er geschaffen hat, sich zum Bilde, auch wirklich zu dem Bilde werden zu lassen. Denn es ist nicht so, wie es, jetzt möchte ich mal sagen, der unbedarfte Mensch sich vorstellt. Naja, wenn er das wollte, dann braucht er ja bloß ein Wort zu sagen und dann steht der Mensch da, wirklich wie ein Ebenbild Gottes. Und da kann man nicht dran rütteln oder sonst wie und da hat er auch gar keine Probleme dann damit. Aber wir wissen, dass das ja nicht so ist und dass das Ebenbild Gottes etwas in sich einschließt, was nicht durch ein mächtiges Wort einfach hineingebracht werden kann, nämlich die Ebenbildmäßigkeit Gottes. Und Gott ist in sich selbst die allerhöchste Freiheit, er ist die allerhöchste Liebe und die Weisheit und das Tun in diesem Sinne in seinem Heiligen Geist. Und das kann nur in einem Menschen werden, wenn er bereit ist, freiwillig das aufzunehmen, also nicht unter Zwang, wie ein Mietknecht, und dass er diese Eigenschaften in sich keimhaft bekommt. Swedenborg hat viel darüber geschrieben, das ich jetzt hier nicht weiter anführen will oder vorlesen will, wie wichtig es ist, dass der Mensch, oder wie unterschiedlich das ist, dass der Mensch in die Unwissenheit und in die Unselbstständigkeit geboren wurde und nicht in eine Fertigkeit wie beispielsweise Tiere. Tiere werden ja geboren und im nächsten Moment können sie schon laufen, stehen auf, sie wissen, was sie machen müssen, haben ihre Instinkte und es bedarf nicht allzu viel, um, na sagen wir mal, zu einem vollkommenen entsprechenden Tier zu werden. Aber es hat den großen Nachteil, sie können auch nicht mehr werden als dieses Tier. Sie bleiben ihr Leben lang dieses Tier, diese Eigenschaften, weil sie so programmiert worden sind. Jetzt gebrauche ich mal dieses moderne Wort. Während der Mensch nicht programmiert wird, jedenfalls nicht in diesem Sinne. Er ist zwar programmiert daraufhin, ein Kind Gottes zu werden, aber dieses Programm ist kein so, wie man sagen, es muss so werden. Im Lorbeerwerk sagt der Herr, dass die Willensfreiheit des Menschen nur bei ihm ist und dass die ganze Naturwelt unter seinem Muss-Gesetz steht. Das heißt, alles, was wir sehen um uns herum, was also diese Naturwelt ist, ob im großen Weltall, ob die Sonnen oder ob die Atome oder letztlich die Haustiere, die alle stehen unter dem Muss-Gesetz. Es muss so werden, weil diese Teile, die da kommen, zusammengefügt werden sollen zu dem, was dann eigentlich dieses Bild Gottes werden soll. Aber der Mensch, der muss jetzt völlig unbedarft, sagen wir mal das Wort, beginnen und muss alles, was da ist, in sich aufnehmen können und in sich lebendig machen. Und das ist das, was ihn unterscheidet, dass er erstmal völlig hilflos ist, aufgeschmissen, wie die Menschen sagen, wenn nicht ständig die Mutter und der Vater oder andere nun um sein Leben kämpfen, wenn man es mal sagen will, dass er überhaupt erstmal groß wird. Das sieht natürlich nach der einen Seite aus, als wenn es ein Werk von uns ist. Aber es ist es nicht, sondern der Herr tut das ja von der geistigen Welt her. Er lässt alles an uns herankommen, was wir letztlich brauchen. Und nun hat er in der Heiligen Schrift nur ein einziges Ziel und eine einzige Absicht, die durch die alle Bände letztlich gehen. Das ist, ein Bild zu zeigen, den Menschen zu formen, ihm das Geistige einzupflanzen, aber auch aufzuzeigen seine Verfehlungen, seine Handlungsweisen, die er nun in seinem freien Leben, nun auch völlig berechtigtermaßen, muss man sagen, angenommen hat. Und so ist Israel, das heißt also nicht nur Israel, sondern das ganze jüdische Volk samt Judäa, die sind ja verschiedene Stämme, aber also das eigentliche Volk Israel, nichts anderes als das Bild des Menschen. Das Bild des vom Herrn berufenen Menschen in ein neues Jerusalem, in ein neues ewiges Reich einzugehen. Also das verheißene Land, was Israel von Anfang an versprochen wurde und was ja die heutigen Israeliten nun auch so darauf pochen, dass eigentlich ihnen das ganze Land gehört und nicht den Palästinensern ein Teil und so weiter. Deswegen kämpfen sie ja ständig darum. Sie sind ja immer der Meinung, Gott hat ihnen das gegeben, das gehört ihnen. Aber er meint ja, dieses geistige Reich in uns, das hat er verheißen, nämlich das Himmlische in uns lebendig zu machen und zu einer Stadt werden zu lassen. Also das Jerusalem, das Irdische, ist ja ein Bild des himmlischen Jerusalem. Und so sind also alle Abläufe, die in der Heiligen Schrift dargestellt werden, die Kämpfe Jehovas gegen das Falsche und Böse, was im Menschen ist, sich angesiedelt hat, aufgrund dessen, dass er eben diese Freiheit hat, um dort lebendig zu werden. Und immer wieder muss er sich einbringen, um seine Wahrheiten zu stärken, wieder vor Augen zu stellen und aber auch, jetzt sagen wir es mal so, drohend zu sein gegen Verfehlungen, weil Verfehlungen uns von diesem Weg abziehen. Und so ist dann immer dieses Wort, dass wir keine anderen Götter anbeten sollen oder zu ihnen hingehen sollen, was ja leider in dieser Zeit, also der damaligen Zeit, gang und gäbe war. Denn Israel war in einem Land, auch dem Heiligen Land, eingeschlossen von, jetzt sagen wir mal in Anführungsstrichen, Feinden. Feinde, die immer um sie herum waren und die ihren Einfluss ausgeübt haben. Also wir würden jetzt heute sagen, wir sind in einer Welt, die säkularisiert ist, die also ganz verweltlicht ist und im Grunde genommen in Bausch und Bogen ein Feind des geistigen Lebens ist. Sollte es ja nicht sein. Es könnte ja auch anders sein, aber es ist es. Es tut mit seinem Wirken dem Geistigen ständig Abbruch. Und deswegen heißt es, wir dürfen diesen Göttern nicht anhängen. Und nur so ist also auch Jesaja, ein Prophet, den der Herr erweckt hat, einer in der Reihe, Mose war dazu, Elias war einer. Und diese Knechte, die er erweckt hatte, haben die Aufgabe, dauernd Israel, jetzt sage ich mal, zur Ordnung zu rufen, in die alte Ordnung zurückzukehren. Was sie nicht immer gemacht haben, und dann sind die Strafen, auch in Anführungsstriche oder die Folgen, dann auch entsprechend gewesen. Sie sind, ja, man kann fast sagen, gekidnappt worden. Sie sind entführt worden, besetzt worden, nach Babylonien gebracht, um dort zu schmachten, also fern von dem heiligen Land. Oder wenn wir es auf uns münzen, wenn wir ihm nicht hören, dann lässt er zu, dass die Welt von uns Besitz ergreift und uns dorthin zieht und wir dann von dem Geistigen weit entfernt sind. Aber er lässt dann zu, und das ist ja seine Erziehungsmethode, dass das Erinnern daran uns lebendig macht, also lebendig machen soll, sagen wir es mal so. Und dass die Erinnerung an den Tempel beispielsweise nun eine, ja, wie soll man sagen, wie so ein Schwert oder wie ein Messer oder wie ein Stachel, so sagt man ja dazu, in unserer Seele ist, die uns dann nie zur Ruhe kommen lässt. Eigentlich sollten wir dem Herrn gehören. Und was machst du? Wir sitzen irgendwo im weltlichen Denken und Wollen und haben das andere schier vergessen. Aber der Herr ist ja nicht der, der sagt, na, nun ist es so, nun lassen wir das und nun muss er eben sehen, was er davon hat. Na, das macht er schon. Aber er sagt etwas anderes, er wirkt auch nicht mit großem Gepränge und mit Krach und dergleichen, deswegen heißt es hier, sehe, das ist mein Knecht, den ich stütze, das ist mein Erwählter, an dem ich finde Gefallen und ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Und das ist nun so eine zwei zwei Seiten, dieses Wort. Denn einmal hat das zu Jesaja gesagt und sagt, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Auf der anderen Seite aber ist Jesaja derjenige, der gar nichts zu sagen hat von sich aus, sondern sagt, das, was ich sage, sagt der Herr. Also Jesaja in diesem Falle ist gleich dem Herrn selbst. Es ist nicht das Wort dieses Propheten, der sich das jetzt, sagen wir mal, ausgedacht hat und sagt, oh, jetzt muss ich da mal hin und muss da mal Ordnung machen. Sondern er ist der Wortträger des göttlichen Geistes, des Herrn. Und deshalb ist es hier, er ist mein Erwählter, an dem ich Gefallen finde, weil er sich eben in dieser Weise nun ganz und gar diesem Göttlichen hingegeben hat. Und nichts tut und nichts Eigenmächtiges und da irgendwas groß erscheinen will. Er schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine Stimme nicht auf der Straße erschallen. Und nun, sagt er einst, das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Nun ist immer er eigentlich der Herr, ja, das hatte ich ja gerade eben gesagt. Und das heißt also, das Wort, das der Herr uns jetzt gibt, ja, das bewahrt den Menschen. Das Rohr, das geknickte Rohr, das ist also ein Rohr, also ist ein Stab, ist also Macht eigentlich. Und nach Swedenborg oder sagen wir nach dem geistigen Entsprechungen ist es das göttlich Wahre. Und wenn das göttlich Wahre zerknickt ist, dann ist es, na, wollen wir sagen, angebrochen. Und das göttlich Wahre, das er uns eingelegt hat, hat einen Knacks bekommen, so kann man das sagen. Aber er ist nicht derjenige, der sagt, nein, nur lass es ganz kaputt gehen. Sondern er zerbricht dieses Rohr nicht, sondern er macht dieses Rohr letztlich in der Folge wieder heil. Und so ist auch der glimmende Docht, den er nicht auslöscht. Der glimmende Docht, das ist also ja, ein ausgehendes Licht, wenn wir so wollen, das Licht, die Wahrheiten, und wenn das nur noch glimmt, dann sind die Wahrheiten, na, sagen wir das, am Verlöschen. Aber er macht es nicht ganz aus, sondern er versucht, dieses Licht wieder anzumachen, wieder lebendig zu machen. Also zu retten, er ist also wie eine Feuerwehr, wenn man so sagen will, und er will nicht das nun zerstören, was da schon halb kaputt ist und sagen, naja, nun haben sie es davon und nun weg damit, wie ja viele Menschen immer meinen, wenn Gott ist, dann soll er doch diese ganze Welt hier wegnehmen und soll eine neue machen, die dann besser ist. Aber das tut er nicht und kann er auch nicht tun, weil er die Freiheit des Menschen achten muss, sondern er muss mit dem, was da ist, nun vorlieb nehmen, sagen wir es mal so, und aufbauen mit dem Wenigen, was da ist. Ja, er bringt wirklich das Recht und er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis er auf der Erde das Recht begründet hat. Das ist natürlich das Recht, das Wahre des Herrn. Und er wird also alle diese ja, Krankheiten, wenn wir so sagen, unserer Seele, nun versuchen zu heilen. Auf sein Gesetz warten die Inseln, so spricht Gott der Herr, der den Himmel erschaffen und ausgespannt hat und der die Erde gemacht hat und alles, was auf ihr wächst, der den Menschen auf der Erde den Atem verleiht und allen, die auf ihr leben, den Geist. Nun, die Inseln, das sieht aus, als wenn die Inseln auf irgendetwas warten. Inseln sind Ansammlungen, Kontinente, sagen wir mal, die da mit der Spitze rausgucken aus der Erde, oder es ist Land. Und das Meer ist ja das falsche, ganze falsche Denken, was der Mensch hat, in seinem Leben gesammelt hat. Und aus diesem falschen Denken gucken doch Spitzen raus. Wir müssen uns ja vorstellen, eine Insel, das Meer geht dann tiefer und dann kommt die Insel raus und die guckt dann oben raus und hier ist der Meeresspiegel. Und so guckt aus dem Meeresspiegel unseres Falschen und Bösen immer noch einzelne Inseln heraus, die also ja, besser sind, die also noch nicht alles verloren haben, die da sind und auf das Wort des Herrn warten. Oder diese wenigen guten oder mehreren, je nachdem, wie das ist bei den Menschen, Reste. Oder wie Swedenborg auch sagt, die Überreste. Die Überreste, die sich gerettet haben, aus dem Meer herausgucken und nun auf den Herrn warten oder auf sein Wort oder auf seine Wahrheiten, die da kommen sollen. Und ich, der Herr, habe dich aus Gerechtigkeit gerufen und habe dich geschaffen und dazu bestimmt, der Bund für mein Volk und das Licht für meine Völker zu sein. Blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und alle, die im Dunkel sitzen, aus ihrer Haft zu befreien. Hier wird also Jesaja insofern angesprochen, als er das Werkzeug ist, diese Vorgänge, die jetzt gesagt, blinde Augen öffnen, Gefangenen aus dem Kerker zu holen und so weiter, in die Wege zu leiten. Nun muss man wissen, dass Jesaja das prophetische Wort darstellt. Also ein Teil des prophetischen Wortes, sind ja noch andere Propheten gewesen, dass der Herr gesprochen hat. Und das prophetische Wort geht ja auch dahin zu sagen, ich will das alles erretten. Ich will die blinden Augen öffnen, ich will die Gefangenen aus dem Kerker holen und die im Dunkeln sitzen aus ihrer Haft befreien. Das sind natürlich nicht jetzt ganz bestimmte einzelne Menschen, sondern es ist eigentlich diejenigen Kräfte im Menschen, die dieser Insel angehören, die sich aus diesem Meer unseres Weltwissens und Ansammlung herausgerettet haben oder noch nicht überspült sind und die damit also wahrnehmungsfähig sind und nun dieses Wort hören können. Und ich überlasse die Ehre, die mir gebührt, keinem anderen und meinem Ruhm nicht Götzen. Und seht, das Frühere ist eingetroffen und Neues kündige ich euch an. Noch ehe es zum Vorschein kommt, mache ich es euch bekannt. Nun ist es er selbst, der das macht, der Herr von Ewigkeit. Und irgendwann kommt diese Wandlung dann in Gang, das heißt die Wiedergeburt, wird ja immer wieder neu angekurbelt, so könnte man sagen. Oder wie Swedenborg sagt, wird aus der Versenkung hervorgeholt. Das könnte man sagen, aus diesem Meer unseres, ja, unserer Verwahrlosung im Geistigen und wird uns wieder vor Augen geführt und wir nehmen das auf oder lassen es wieder fallen. Und dann holt er es wieder heraus, sozusagen immer wieder fort, bis der Boden bereit ist, das neue Wort aufzunehmen. Und dieses neue Wort, das, was wir hier vorhin noch hörten, das sozusagen hier in Jesaja Kapitel angesprochen ist, heißt, singet dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm an den Enden der Erde, die ihr auf dem Meere fahret und was im Meere ist, ihr Inseln und die darauf wohnen. Dann nämlich, wenn das Wort des Herrn fasst, wenn es den Geist in uns, das muss man ja vielleicht noch dazu sagen, dass im Menschen ja dieser göttliche Geist ruht, das ist wie so in einem Vermächtnis, das der Herr in den Menschen gelegt hat und was eben nicht im Tier ist. Nicht der Geist des Intellekts ist ja hier gemeint, das ist uns ja auch klar, sondern der göttliche Geist. Und der göttliche Geist ist wie so ein Keim, wie so ein, ja, jetzt könnte man auch hier sagen, wie so ein glimmender Docht vielleicht, wie so kleine Glut unter der Asche und warte darauf, erweckt zu werden. Da heißt ja an anderer Stelle, ich wollte ein Feuer erzeugen, ich wünschte, es brennte schon. Das heißt, dieses geistige Feuer, diese göttliche Liebe, die in uns keimhaft liegt, ist das einzige Kriterium, das weiß, was von dem Göttlichen selbst kommt. Das heißt, das Wort des Herrn, wenn es wirklich der Herr ist, das korrespondiert mit dem inneren geistigen Keimherzen, sagen wir mal, das der Mensch besitzt. Und wenn das also einen Kontakt hergestellt hat und das Feuer angeflammt hat, so wie eine Glut, die man jetzt durch irgendein Brennmittel zu entflammen gebracht hat, dann lodert es neu auf. Und wenn dieser Moment im Geistigen beim Menschen kommt, dann kann er das Wort sagen, ich singe dem Herrn ein neues Lied. Dann ist plötzlich eine ganz neue Situation da. Wir sind erfasst und erkennen, das ist es. Da ist der Herr. Das ist wahrhaftig wahr. Und dann kommen die Dinge, die dann hier geschildert werden, was dann alles sozusagen in unserer Seele vorkommt, wie zum Beispiel das Wort, das ich jetzt hier auch nicht weiter auslegen will. Der Herr zieht aus wie ein Held. Aber nur dann, wenn dieser Moment dieser Wiedergeburt, also dieser Zündfunke erreicht ist. Das heißt nicht, dass dieser Zündfunke nun bleibend brennt und wir können sagen, na, nun haben wir es geschafft, nun brauchen wir uns nicht mehr zu sorgen. Wir wissen von jedem Feuer, was gemacht wird, wie zu Anfang es eine so Sache ist, ob es am Brennen bleibt. Und manch einer hat ja erlebt, dass die Flammen plötzlich wieder zu erlöschen drohen. Und das passiert ja auch bei Menschen. Und deswegen ist die Wiedergeburt kein Moment, der jetzt um diese Stunde in mir passiert ist, sondern es ist ein Zustand, der angeregt wurde, der bei entsprechender Zufuhr von richtigen Brennmitteln in uns zu lodern beginnt.